Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit einem sehr interessanten Gast, der aber ein ganz kritisches Bild von uns Jägern zeichnet. Wie er die Jagd und die Jäger sieht und was er von modernen technischen Hilfsmitteln auch unter anderem hält. Darüber werde ich ausführlich mit ihm sprechen. Ganz herzlich willkommen, Gerd von Harling.
Grüß Gott.
Herr von Harling, wir haben hier so eine Rubrik, eine kleine zum Kennenlernen, als kleines Warm-up sozusagen. Die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe. Sie suchen sich einen davon aus und erklären uns, warum Sie sich so entschieden haben, okay?
Gerne.
Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
Thermalgerät oder Mondlicht?
Weder noch. Die Nacht gehört dem Wild.
Ich finde, das ist schon sehr privilegiert, wenn man sowas sagen kann, dass man tatsächlich die Möglichkeiten hat, zu jagen, wenn der Morgen graut oder eben am Tag. Das ist ja nicht die Norm heutzutage, oder?
Nein, es wird weniger, gerade in stadtnahen Revieren natürlich. Der Betrieb in den Wäldern wird ja immer mehr und ganz besonders seit der Covid-Pandemie. Aber ich sehe es auch, dass man mitten im Bestand Zigarettenkippen findet, Flaschen findet, dass die Eltern mit ihren Kindern raus in die Natur wollen, ist ja klar, dass sie dann immer mitten im Bestand lagern und irgendwelche Abenteuerspaziergänge machen des Nachts. Und das stört das Wild doch immens.
Sommerfuchs oder Winterfuchs?
Nur den Winterfuchs. Ich finde es einfach bodenlos, einen Sommerfuchs zu schießen. Der wird dann wahrscheinlich auch noch entsorgt zu einem Überfluss, was manche Naturschützer wieder gut finden, weil er dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt wird. Aber das ist eine dumme Entschuldigung. Es ist auch nicht nötig, den Sommerfuchs zu schießen, wenn man sich anstrengt und wenn man etwas das Handwerk versteht. Dann schafft man auch den Fuchsbesatz im Winter zu reduzieren.
Streifen Sie dann auch die Füchse?
Oh ja. Ich finde es einfach unmöglich, einen Fuchs zu schießen und ihn nicht zu streifen.
Ja, also ich streife sie auch im Winter. Also wir zumindest erzählen sie mir nicht, meine Männer hier im Revier, wenn sie im Sommer einschießen.
Ja,
und die Winterfüchse legen sie mir dann in den Garten zum Streifen. Ich finde das auch irgendwie fast eine beruhigende Arbeit irgendwie.
Ja, es ist auch ist einfach eine verpflichtende Arbeit für einen vernünftigen Jäger. Und der Kern geht auf den Luderplatz oder wird in den Baum gehängt, wo die Meisen und die Vögel sich dran gütlich tun. Das ist jedenfalls, wäre doch sehr unbefriedigend, im Sommer einen Fuchs zu schießen. Außerdem ist es ja auch gegen das Tierschutzrecht, nicht das geschriebene Recht, aber gegen das Gesetz der Weidmännlichkeit.
Ja gut, einen Jungfuchs könnte man natürlich schon im Spätsommer schießen.
Hallo?
Ja. Hallo?
Ja, jetzt sind Sie eben waren Sie kurz weg.
Okay. Ansitz oder Pirsch auf Weizenschweine?
Auf Warzenschweine?
Weizen.
Weizenschweine. Die Pirsch, auf jeden Fall. Ich habe meine Hunde so auch als Pirschhunde abgerichtet. Das heißt, wenn wir an einem Getreideschlacht vorbeigehen und dann steht mein Hund, der immer so 5, vielleicht auch 8 Meter vor mir geht, mit einmal hin, einmal still und verhofft, nimmt Blickkontakt mit mir auf und dann blickt er ganz starr in eine Stelle im Weizen und ich warte dann, stelle dann schon meinen Schießstock, meine Schießgabel vor mich auf und irgendwann erscheint dann entweder das Haupt einer Ricke oder eines Bockes nach 3 Minuten, nach 5 Minuten, weil sie sich dann wieder beruhigen oder die Sauen wuseln rum und dann macht es ja unheimlich Freude, in den Weizen zu gehen. Ist auch überhaupt nicht schwierig. Wenn die Sauen sich wieder bewegt haben, wuseln sie da rum und man kann da gebückt rangehen und kann sie dann auf 5 oder 10 Meter sehen oder auch schießen.
Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Jagd. Sind Sie denn generell jemand, der gar nicht im Ansitz jagt?
Doch, ich sitze sehr gerne auf dem Ansitz und beobachte, wobei es für mich also eigentlich keine große Herausforderung bedeutet, am Waldrand in einer Kanzel zu sitzen oder auf einem Hochsitz zu sitzen und da völlig passiv zu warten, bis ein Rehbock aus dem Wald auftritt und dann schießt man ihn da auf 80 Meter. Das ist ja keine große Herausforderung. Und genauso ist es ja auch keine Heldentat, beim Mond oder überhaupt an einer Körung zu sitzen und passiv zu warten, bis das Wild vielleicht Hunger hat und dann wird es da eben liquidiert vom Hochsitz aus. Das ist mag sein, dass das notwendig ist, aber es ist nicht das, was ich unter Jagd verstehe.
Ja, gut, da haben sich natürlich die Maßstäbe und die Anforderungen wahrscheinlich schon stark verändert in den letzten Jahren, was man auch leisten muss als Jäger. Sie sind ja sehr bekannt. Sie haben über 70 Bücher geschrieben. Also ich denke, den meisten Leuten, die auch hier diesen Podcast hören, sind Sie ein Begriff. Und der ein oder andere hat sicherlich auch schon mehrere Bücher von Ihnen gelesen. Ich möchte so ein bisschen über Ihre Kindheit, über Ihre Jugend auch mit Ihnen sprechen, dass wir so ein bisschen besser auch verstehen, wie Sie sich zu dem Jäger, der Sie heute sind, entwickelt haben. Sie sind ja Jahrgang 45 und aufgewachsen, kann man sagen, eigentlich mitten im Wald, ne? Auf einem Forstgut. Sind Sie behütet aufgewachsen? Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Es ist ein großer Gutsbetrieb, eine Forstverwaltung mit Landwirtschaft. Natürlich hatte meine Mutter gar nicht die Zeit, sich immer nur um uns drei Jungs zu kümmern. Wir waren uns selbst überlassen. Die Zeit in so einem großen Betrieb, die war einfach für die Erwachsenen nicht da. Und uns selbst überlassen, wir haben angefangen, wie es früher selbstverständlich war, mit Spatzenschießen, Rattenschießen, mit dem Luftgewehr, dann kam ein Kleinkaliber oder erst noch ein 9 mm Flobert, gibt es heute kaum noch hinzu. Dann haben wir die Stare in den Kirschbäumen geschossen. Dann haben wir, ja, es ging weiter. Es kam Eichhörnchen dazu, das erste Stück Haarwild. Ich weiß noch, wie wir den Schwanz von dem Eichhörnchen an unseren Hüten trugen, ganz stolz. Ja, und dann ging es weiter über Elstern, Krähen. Dann kamen die Kaninchen dran. Wir hatten einen alten Wildmeister, der uns praktisch abrichtete. Und als wir unsere ersten Hasen schossen, da durften wir nur Rammler schießen. Das möge man sich heute mal auf der Zunge vergehen lassen.
Ja, vor allen Dingen, wie Sie die angesprochen haben.
Das haben wir gelernt. Wir mussten erst ansprechen, Meldung erstatten und dann durften wir auch eventuell dieses besagte Stück erlegen. Nicht wie heute. Wir gingen damals raus und guckten uns die Böcke im März an, im Februar, wussten dann, wer wo fegte, wer wo plätzte und kannten das Wild, mussten dann kleine Zeichnungen machen. So und so sieht der Bock aus. Wir glauben, der ist 3 Jahre oder 5 Jahre. Mit dem Alter wurde es damals schon nicht so genau genommen. Aber wir mussten den Bock erst einmal bestätigen und dann kriegten wir die Erlaubnis, ihn auch zu schießen.
Bei Ihnen klingelt das Telefon. Ich wollte es nur einmal ganz kurz
Ja, ich
sagen.
bin dann dran. Ist das?
Nee, wir ignorieren es einfach, würde ich sagen. Es ist ganz leise. Aber es klingt so, also wenn man da so zuhört, dass Sie da noch sehr, sehr klein eigentlich waren, als Sie begonnen haben, beispielsweise auf die Spatzen und die Ratten sozusagen auf die Jagd zu gehen. Da waren Sie ja sicherlich, konnten Sie wahrscheinlich noch nicht mal richtig laufen, oder?
Also ich sage immer, ich habe erst Reiten und dann Laufen gelernt. Aber wenn ich richtig erinnere, oder das aus den Erzählungen meiner Mutter, weiß ich das leider nur. Ich habe, glaube ich, mit 8 oder 9 meinen ersten Spatz geschossen, mit 11 mein erstes Eichhörnchen und mit 12 meinen ersten Rehbock.
Ah, das waren natürlich noch andere Zeiten, ne? Ist
Das
es
war ganz
damals erlaubt gewesen?
Aber sind verjährt, die Wilderei.
Okay. Gut, dann können wir ganz offen drüber sprechen. Aber es war eigentlich immer klar, ne, wie ihr Lebensweg auszusehen hat. Es war ja dadurch, wie sie geprägt wurden als Kind, vorgezeichnet, oder? Dass Sie ein großer Jäger werden.
Ja, ich hatte ja dann eine Karriere erstmal als Kaufmann. Ich bin dann auch bei Nacht und Nebel mal von zu Hause verschwunden und war in Afrika. Es war sehr abenteuerlich alles. Und dann hatte ich eine große Karriere durch gute Beziehung meines Stiefvaters bei einer Bank. Aber ich habe dann nach einem oder zwei Jahren einen Posten als Vorstandsassistent einer Großbank abgelehnt, weil ich nach New York hätte gemusst. Und als mich der Vorstand fragte, Harling, warum wollen Sie das? Das ist doch das Sprungbrett. Da sagte ich, in New York, da kann ich weder Elchen noch Bären schießen. Lieber Herr Dr. von Sowieso, das ist nicht meine Welt. Und dieses Gespräch, das stand sogar zum Teil oder einige Sätze daraus in der Frankfurter Allgemeinen. Ich wurde dann nach Venezuela versetzt. Mhm. Und das war sehr spannend. Ich hatte dann sofort eine Anzeige in der Wild und Hund aufgegeben. Wer kann mir Jachtmöglichkeiten in Venezuela nennen, bevor ich den Vertrag unterschrieb? Und dann kamen zwei Begeisterte, das war damals noch Telexe, von zwei Ungarn, die schwärmten von der Yacht in Venezuela. Ich unterschrieb den Vertrag und schickte dann ein Telex an meinen Vorgänger, an meinen damaligen Vorgänger und sagte, er möge mir Papiere schicken, damit ich meine Gewehre einschicken kann. Und am nächsten Tag hatte ich die Antwort: Sehr geehrter Herr von Harling, leider ist die Yacht seit 25 Jahren in Venezuela verboten. Auf dem Besitz von Waffen steht die Todesstrafe. Die beiden Ungarn, die mir das geschickt hatten, die waren schon vor 50 Jahren drüben gewesen. Ach, okay. Ich wollte den Vertrag rückgängig machen, es ging nicht. Ich ging nach Venezuela, hatte dann aber schon ein Vierteljahr später durch verschlungene Wege meine Gewehre in Venezuela und dann habe ich da 3 Jahre immer mit einem anderthalb Bein im Gefängnis gestanden und habe gewildert. Meine Frau ist, glaube ich, in den 3 Jahren um 10 Jahren gealtert.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber das ist ja, was wäre denn mit Ihnen passiert, wenn man Sie erwischt hätte?
Die südamerikanischen Gefängnisse, ich habe zweimal reingeschnuppert, sind kein so ganz ersprießlicher Ort.
Haben Sie freiwillig reingeschnuppert oder unfreiwillig reingeschnuppert?
Nicht ganz freiwillig. Oh.
Ja, aber wieso? Also Sie müssen ja wirklich ein total Verrückter sein, wenn Sie das riskieren, um doch irgendwie jagen zu können.
Ich habe nur verrückt, vielleicht, ja, hört man nicht so gern, als ich verlobt war, bin ich 2 oder 3 Wochen später, kriegte ich Angst, Platzangst oder wie ein Torschlusspanik, wie immer man das nennen will. Und ich habe meine Braut, damals war ich, glaube ich, 28. Ich habe nur gesagt, Schnuffelchen, pass mal auf, das war im Juli. Ich gehe noch mal nach Neuseeland. Und wie sagte sie? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie allein gelassen. War denn noch bis, als sie furchtbar weinte und traurig war, habe ich gesagt, sei nicht traurig, ich verspreche dir, Heiligabend zurück zu sein. War natürlich noch schlimmer.
Ein halbes Jahr immerhin, ne?
Ja, nicht ganz ein halbes Jahr. Und dann war ich auch schon ein Tag vorher, am 23. zurück. Aber das wurde nicht gewürdigt.
Das ist ja ein Wunder.
Ich hatte ja so gut wie keinen Kontakt. Das war ja damals noch eine Weltreise nach Neuseeland. Mhm. Ich habe dann damals für die Regierung Hirsche Rotwild geschossen in erster Linie. Habe damit sehr viel Geld verdient und gut verdient. Und dann kam ich zurück und das war angeblich die ersten Worte waren, wenn du mich immer noch heiraten willst, dann mache ich darauf gefasst, dass wir die ersten Jahre unserer Ehe in Neuseeland verbringen. Und dann haben wir innerhalb von 2 Monaten geheiratet und am 1. März war ich wieder unten in Neuseeland mit meiner jungen Frau zusammen. Es war nicht komisch für sie, wenn wir mit den Maoris zusammengelebt haben und dann stand so ein Mädchen aus besserem Hause, die musste dann aus einem riesen Kessel, das in der Mitte des Dorfes stand, essen mit der Hand, wo jeder reingriff und man wusste auch nie genau, was in dem Kessel war. Und ich war auf Yacht. Es war manchmal nicht so ganz einfach für meine Frau.
Aber das ist die Frau, mit der Sie auch heute noch verheiratet sind?
Seit 50 Jahren, ja.
Okay. Ja, Ihre Frau, die scheint ja tatsächlich auch ganz schön zäh zu sein, ne? Muss man auch wahrscheinlich, wenn man mit Ihnen verheiratet ist.
Egal, sie hat viel mitgemacht. Ja. Sie hat sehr viel mitgemacht.
Gut, die hat natürlich auch viele besondere Abenteuer erlebt, die sehr außergewöhnlich sind, ne? Das muss man natürlich schon auch sagen. Aber eigentlich muss man sagen, also ihr Leben hat sich immer um die Jagd gedreht, egal was sie dann gerade sozusagen nebenher gemacht haben, ob sie gerade für eine Bank gearbeitet haben oder sie haben ja auch für den Paul Parey Verlag unter anderem gearbeitet. Das waren eigentlich immer nur Mittel zum Zweck, oder um jagen zu können.
Ja, als ich aus Venezuela zurückging, nach 3 Jahren, wir hatten ja 2 kleine Kinder, und da haben wir uns überlegt, entweder werden sie jetzt Südamerikaner, aber als ich in Venezuela war, war da auch noch das Paradies, nicht wie heute. Aber wir wollten dann doch, dass sie eben in deutsche Schulen gehen, und dann kamen wir zurück, aber hier bin ich dann fast verrückt geworden. Ich war in einer Filiale in Frankfurt, in der Stadt, und da bin ich nach einem Vierteljahr hatte ich das große Glück, dass ich für Zu Wild und Hund ging als Schriftleiter. Ich hatte für die schon oft geschrieben, kleine Aufsätze. Mhm. Dann fing ich bei Wild und Hund an, und das war mein großes Glück. Alle hatten Verständnis für mich, hat mir große Freude gemacht, und es war eine wunderschöne Zeit, 10 Jahre lang.
Sie haben aber ja auch mal Schafe gezüchtet, Sie haben eine Farm in Namibia verwaltet. Das sind schon so verrückte Dinge, die Sie dann immer noch so nebenher mal eben aufgezogen haben.
Das war immer so zwischen meinen Stationen. Ich hatte auch eine Lehre gemacht in Hamburg, zum Getreidekaufmann. Und anschließend bin ich dann eben nach Namibia gegangen und habe dort aber auch nur ein Jahr auf einer Farm gearbeitet und man nannte sich da Farmverwalter. Es war ja keine großen Ansprüche, was ich da gemacht habe, habe ich ja als Junge schon alles auch zu Hause auf unterm Hof gemacht. Nicht? Wir wurden ja zu Hause doch sehr rangenommen als Jungs. Wenn andere Kameraden zum Schwimmen gehen konnten, mussten wir Heuwagen abladen, oder Ostern mussten wir, wenn der Schweizer Urlaub hatte, mussten wir eben den Viehstall betreuen und Kühe melken. Und so weiter und so weiter. Also Arbeit gibt es auf einer so großen Verwaltung ja noch genug.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken, gibt es irgendwas, Sie haben ja so viel gemacht, so viel erlebt, so viel gesehen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das muss ich noch erleben?
Ach, es gibt noch so viel, wissen Sie. Ich bin jetzt ja nun in meinen 76 und gesundheitlich wird man ja auch weniger. Ich komme jetzt gerade aus Tansania, und wenn man früher der Erste, der Schnellste, der Beste war und jetzt die jungen Leute, die jüngeren Leute einen überholen, so schnell kann man gar nicht gucken, dann wird man doch sehr nachdenklich und noch demütiger, und manchmal mischt sich auch ein bisschen Melancholie da rein, weil man eben nicht mehr so leistungsfähig ist, wie man es war.
Mhm. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, Sie haben immer Vollgas gegeben, Ihr ganzes Leben. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen langsamer tun. Das ist sicherlich schon eine Veränderung, mit der man erstmal auch klarkommen muss.
Und es ist schwer, sich damit abzufinden. Ich habe früher im Jahr 5, 6 Safaris gemacht. Nicht nur nach Afrika. Ich war ja auch, wie gesagt, Australien oder Nordamerika. Ich war in einem Jahr mal 6-mal allein in Russland auf Yachten, mit Gästen zusammen. Ich habe da aufgehört, weil die Mafia hier in Deutschland in meinem Haus erschien und sagte, sie wollten jetzt Schutzgelder von mir haben. Und da kriegte meine Frau den kalte Füße und sagte, tu mir eingefallen und lass mal Russland weg. Mhm. Ein herrliches Land. Und da bin ich viele Jahre nicht nach Russland gefahren. Aber ich war ja mehr auf Yacht als woanders. Nachdem ich bei Wild und Hund wegging, machte ich mich selbstständig mit Yachtreise, Vermittlung, Führung, Begleitung. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit.
Also diese Safaris, die Sie da dann im Jahr gemacht haben, von denen Sie gerade erzählt haben, das waren jetzt nicht Reisen, die Sie privat unternommen haben, sondern wo Sie sozusagen als Guide mit dabei waren.
Ja, ich war praktisch ein Yachtreisevermittler. Ja?
Mhm. Das sind Sie ja heute auch noch, ne? Also Sie kommen ja jetzt gerade aus Tansania.
Ich habe eben kein Klientel mehr. Ich werde ja eigentlich nicht mehr gebraucht. Schauen Sie, wenn Sie jetzt morgen einen Büffel schießen wollen, dann gehen Sie zur Messe nach Dortmund oder Sie gehen ins Internet. Warum soll man denn so einem Mann wie mir da noch 15% oder wie viel in Rachen schmeißen? Ist ja gar nicht mehr nötig. Und die jungen Leute, nehmen wir an Afrika, Namibia, die jungen Farmer, die sind so gut und so fleißig und so effizient, da braucht man so einen Vogel wie mich ja gar nicht mehr, nicht? Meine Zeit ist da längst vorbei.
Und wo sehen Sie jetzt Ihre Aufgabenfelder in den nächsten Jahren noch? Also wo wollen Sie noch so ein bisschen mitmischen?
Wie gesagt, ich war jetzt gerade in Afrika. Ich habe in diesem Jahr noch mindestens zweimal Afrika, habe ich noch Gäste. Ich habe noch zweimal Masuren-Gäste. Und mehr habe ich nicht. Aber wissen Sie, im Alter braucht man noch nicht so viel Geld. Und ich schreibe meine Bücher und meine Artikel. Und das läuft ganz gut. Masuren will ich Ihnen schnell ein Beispiel sagen, weil Sie in der Anmoderation ja auch sagten, dass ich mit der Technik etwas skeptisch gegenüberstehe. Hörschrumpf in Masuren, ich habe gelernt, schon als Junge, einen starken Hirsch in der Brunft, ein Rothirsch, den schießt man nicht von der Kanzel oder vom Hochsitz aus. Und ich habe mich auch möglichst daran gehalten. Ich habe dadurch, dass ich in Neuseeland ja viel Rotwild für die Regierung geschossen habe, das waren allerdings in erster Linie oder sehr viele Basthirsche, weil die am meisten Geld bringen. Ich habe viele Hirsche in meinem Leben geschossen, aber die allerwenigsten vom Hochsitz aus. Und wenn ich dann in Masuren mit meinen Gästen bin, dann setzen die sich auf die Kanzel, wie üblich, am Waldrand. Manchmal pirschen sie auch morgens noch und warten dann am Waldrand, bis der Hirsch aus dem Mais kommt oder aus den Feldern in seinen Tageseinstand zieht. Aber dass sie ihn mit dem Ruf angehen, wenn man es nicht kann, das kann ich ja verstehen, weil man keine Gelegenheit hat. Wenn man zu Hause kein Rotwild hat, dann muss man das ja auch nicht unbedingt können, woher auch. Aber wenn ich denn mich anbiete und sage, schauen Sie, wir gehen mal in das große Moorgebiet da hinten. Ich habe da einen ganz alten, weiß ich, einen alten, guten Hirsch gesehen und wir gehen ihn mit der Muschel an. Ja, dann kriege ich die komischsten Antworten. Ja? Ach, wissen Sie, da im Moor, das sind so viele Mücken oder das ist so groß, nachher verirre. Ich habe Angst, dass wir uns verirren. Oder ich weiß nicht, die Leute haben gar nicht diesen Biss, das auch mal anders zu machen, wie es früher selbstverständlich war.
Mhm. Ja, also Sie entwerfen da jetzt so ein Bild von so einem verweichlichten Jäger, der es möglichst komfortabel und kommod schnell hinter sich bringen will. Eigentlich habe ich ein anderes Bild. Also wenn ich hier im Podcast mit Leuten spreche, zumindest die, mit denen ich jetzt bislang hier gesprochen habe, die suchen schon so diese körperliche Qual auch, also von der Sie jetzt auch erzählen hier. Das höre ich eigentlich selten, dass die Leute sagen, nee, also ich möchte es eigentlich lieber gemütlich und nicht so anstrengend.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt mit meinem zunehmenden Alter auch nur noch sehr viele ältere oder alte Gäste habe. Das mag sein, dass das daran liegt. Oder mitliegt. Mhm. Aber ich habe wahnsinnig sportliche Leute, gerade in Afrika zum Teil. Aber auf der anderen Seite, ich sage Ihnen eine Geschichte. Ich hatte Schottland, ein großes Revier mit einem alten Freund zusammen. Und da habe ich gemacht, Schottland auf eigene Faust, haben wir das genannt. Und ich dachte da auch an Jungjäger. Und ich bekam dann zwei Gruppen, einmal vier und einmal fünf junge, also Jäger, die erst seit kurzem eine Jägerprüfung hatten. Mhm. Allesamt super nett, fröhlich, im Beruf erfolgreich, gut erzogen, bescheiden. Also alle, war nicht eine Ausnahme dabei. Und die kriegten dann jeder einen Bezirk zugeteilt. Ich sag mal so, was zwischen 100 und zwischen 80 und 150 Hektar groß, meinetwegen. Kriegten eine Karte. Wir sind mit ihnen rumgefahren, haben ihnen gezeigt, wichtige Stellen, wo Esungsplätze sind, wo Kanzeln, Sitze stehen, wo Wasser ist, wo dichte Dickungen sind, wo Einstände sind und. Praktisch Revierbegehung und haben ihnen alles gezeigt. Und dann konnten die, ich glaube 6 oder 7 Tage, konnten die dort jagen, wie immer sie wollten und konnten schießen, was sie wollten. Und Rehwild gab es sehr, sehr viel. Ja, es war eigentlich ganz, die tat mir alle leid. Weil sie, wenn ich nicht mal oder einer der Schotten mitgegangen ist, kriegt die nichts zustande. Und dann kam einer abends zurück und sagte, nur als Beispiel, und sagte, ich habe nichts gesehen. Ja, ich sage, wo haben Sie gesessen? Ja, dort und dort. Ich sage, wir haben doch Westwind. Ja, das habe ich wohl gemerkt. Ja, aber dann können Sie doch da nicht hingehen. Wieso, was hat der Wind damit zu tun? Das ist so, der Mann hat sich so bemüht. Ich hätte ihm 10 Böcke gegönnt. Er hat, glaube ich, nur eingeschossen. Wenn er das nicht weiß, wenn man es ihm nicht beigebracht hat, dann kann ich ihm ja keinen Vorwurf machen. Habe ich natürlich auch nicht. Aber wenn er das nicht gelernt hat, dass man erst mal den Wind prüft, bevor man auf Yacht geht, dann ist das doch auch ein Spiegelbild für unsere Yachtausbildung, oder?
Ja, gut, das sind natürlich jetzt Jungjäger gewesen, ne? Das ist dann auch nochmal ganz speziell, wenn die dann vielleicht auch familiär gar keinen Hintergrund haben, sondern selber auf die Idee gekommen sind, den Jagdschein zu machen, ne? Dann fehlt natürlich irgendwie viel Wissen und vielleicht so eine Art jagdlicher Mentor, den man dann auf jeden Fall ja braucht als Jungjäger. Also sonst passieren einem halt, das ist ja ganz normal, also jeder, der was Neues anfängt, macht ganz, ganz viele Fehler.
Ja.
Egal wie gut die Ausbildung ist, ne? Also
Ja.
das ist, denke ich, schon ein wesentlicher Punkt, dass man halt als Jungjäger, man kann nicht alles wissen. Aber worüber ich noch mit Ihnen so ein bisschen intensiver sprechen möchte, ist schon auch die Trophäenjagd im Ausland. Also Sie haben im Vorgespräch zu mir so einen ganz provokativen Satz gesagt und der hieß, Ihre Gäste, die fahren nicht mit Ihnen zum Jagen, sondern zum Töten. Wie meinen Sie das?
Ja. Yacht ist ein, also das Töten, das Schießen ist eigentlich doch zweitrangig für einen Jäger. Es ist einmal die Naturliebe, es ist die Entspannung, es ist das Beobachten, es ist das Erfahrungssammeln und es ist dann das Messen meiner Sinne mit denen des Wildes. Und man muss sich mit dem Wild auf eine Stufe stellen, also nicht nur auch in Augenhöhe. Jetzt nicht nur, dass ich lieber vom Boden aus als vom Hochsitz aus jage. Diese Augenhöhe meine ich auch. Aber auch sonst darf ich doch nicht jetzt mit diesen neuen technischen Mitteln, die angeboten werden, das Wild ja dezimieren. Das ist ja nicht mehr überlisten. Wir reden da vor groß von grünen Abitur. Und dann haben wir da eine Vielzahl von technischen Errungenschaften. Das fängt an bei Kleidung, die die Witterung ausschließt, diese Kohlenwasserstoffkleidung. Dann haben wir Nachtsichtgeräte, dann haben wir Wärmebildkameras, dann haben wir Weitschussgewehre und man kann wahrscheinlich noch weitaus mehr aufzählen. Dann brauche ich meine Sinne nicht mehr. Es ist doch heute tatsächlich so, dass ein Angestellter im Ordnungsamt, der mir meinen Yachtschein da ausfüllt oder verkloppt, dass der das doch unser Handwerk, was es früher war, auch übernehmen kann, ohne jede Prüfung. Der kann den Abschluss auch erledigen. Es gehört doch nichts dazu, auf dem Hochsitz zu warten. Oder noch besser mit so einer Kamera verbunden. Ich habe es mal genannt, bei Anrufmord hat mir ein Jäger ganz begeistert, das heißt ein Mitpächter, hat mir ganz begeistert und von seiner Errungenschaft erzählt. Er hatte eine Wilduhr und eine Kamera an einer Kanzel und dann hat er da Mais hingeworfen und wir saßen in der Kneipe und ließen uns gut gehen und dann kriegt er über Anruf von seinem Handy die Meldung, da sind Sauen. Das konnte man auch sehen, da standen dann 4 Überläufer da. Der ist ja losgezogen und war nach 1,5 Stunden zurück und hatte dann einen so einen armen Überläufer liquidiert. Den haben wir weiter Karten gespielt. Ist das Yacht?
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was ich auch ganz oft höre. Finden Sie das unanständig?
Unanständig ist noch sehr freundlich und höflich ausgedrückt.
Wie würden Sie sich denn stattdessen wünschen? Aber es muss natürlich irgendwie auch, finde ich, so in den, ja, in die Lebensrealität der Menschen heute passen, ne? Die ja auch berufstätig sind, Kinder haben, die jagen ja alle nur nebenher in ihrer raren Freizeit. Aber wie könnte man es denn besser machen? Und trotzdem auch die Aufgabe erfüllen. Ich meine, man muss ja trotzdem auch eben den Bestand managen.
Ich habe, gut, Sie haben ja schon wirklich festgestellt, dass ich mein Leben lang nichts anderes getan habe, als zu jagen. Ich habe zum Beispiel, ich sag mal, als ein bisschen weit hergeholt, mal in einer Nacht ein paar über 20 Springböcke schießen müssen. Ich habe auch manchmal an einem Tag über 200 Stück Fluchwild geschossen. Ich habe auch mal so eine Gatterjacht in Deutschland mitgemacht, wo ich Ich habe nur eine Sau geschossen, aber da lagen nachher, glaube ich, über 90 Sauen mit 10 Schützen. Das habe ich alles gemacht, aber ich muss gestehen, ich schäme mich dafür. Und ich habe es auf der anderen Seite gemacht, weil es notwendig war. Und jetzt kommt es, ich buche das nicht unter Jacht ab. Ich buche das ab unter Wildbewirtschaftung, unter Wildmanagement. Wenn ich bei meinem Bruder bin und die Sauen fressen praktisch die Äcker kahl, das ist wahnsinnige Wildschäden, die wir zeitweise hatten. Ja, den habe ich auch auf dem Hochsitz gesessen und habe gewartet. Und dann habe ich auch in einer Nacht mehrere Sauen geschossen. Aber das ist passives Sitzen und Warten. Das hat nichts mit der traditionellen Jagd zu tun, wie ich sie habe. Da ist es schon anders. Da verfolge ich, jetzt kommen wir zur Trophäenjagd, von der Sie eben sprachen. Ein Stück Wild, was ich irgendwann einmal gesehen habe. Ich nehme mal einen abnormen Rehbock oder abnormen Hirsch, den man gut erkennen kann. Und den setze ich mir in den Kopf. Und den möchte ich gerne haben. Und dann versuche ich ihn Tag und Nacht. Wochen, Monate lang. Und mir kommen vielleicht 20 andere, die sind doppelt so stark oder doppelt so abnorm oder ich weiß nicht was begehrenswert. Die lasse ich alle laufen. Und ich stürze mich auf dieses eine Stück. Das ist für mich Jagd. Und da setze ich alles ein. Ich mache Strategien. Ich überlege, wann, wie, warum, wo könnte er sein. Anstatt rauszugehen, weil Mutter einen Braten braucht, oder rauszugehen, weil ich gerade in Stimmung war und dann kommt ein Bock und dann schieß, oder ein Hirsch oder ein Stück Zigarren, ein Stück Wild, und dann schieße ich es tot. Das kann doch jeder. Es ist die Kunst des Jagens, ein bestimmtes Stück zu machen. Und dann dieses eine Stück auch nicht, wie es heute ja gerne gemacht wird, mit Weitschussgewehren und mit Nachtsicht und Wärmebild und so weiter. Da gibt es aus England diesen schönen Spruch, man sollte nicht die Handicaps abschaffen, die den Sport ausmachen. Das ist eins meiner Leitsprüche. Ich kann natürlich auf 300 Meter, einen Gams auf 300 Meter schießen. Und dann höre ich auch, ja, ich konnte nicht anders. Ich musste auf 300 Meter diesen Gams schießen oder auf 400 Meter. Und mein Jagdführer hat gesagt, halten Sie drei Handbreit drüber, dann geht das. Und ich habe es versucht und es hat geklappt. Wissen Sie, das ist doch abstoßend. Das ist eines Jägers unwürdig. Dass er erstens, wenn er einen Jagdführer braucht, das kann ich verstehen, wenn man nicht bewohnt ist, in einem Hochgebirge zu jagen. Aber wenn man sich dann dazu überreden lässt und es versucht, es gibt ja Menschen in der Geschichte, die haben 2.000, 3.000 Gamsen geschossen zu Zeiten, als man noch nicht mal Zielfernrohre kannte, oder nicht? Es geht auch anders.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man ja differenzieren kann zwischen dem, was Sie als Jagd bezeichnen, also auch so dieser Naturgenuss, dieses körperliche, wirklich diese Anstrengung, die man vollbringt, aber eben das andere, was Sie ja auch praktizieren müssen, eben wenn Sie zum Beispiel die großen Schäden haben durchs Schwarzwild,
Ja.
dass man eben manchmal einfach auch nur den Bestand managen muss. Ja,
Ja.
aber ist es aber so ein Punkt, wo Sie sagen, die Leute, die managen nur noch, die haben verlernt, die Jagd zu praktizieren, alles, was da dazugehört, eben dieses Eintauchen in die Natur, die Anstrengung, das Überlisten, das ist ja, glaube ich, das, oder? Wo Sie sagen, das sehe ich kritisch, die können das nicht mehr.
Nicht, bestimmt nicht alle, nein, nein, aber sehr, sehr viele. Ich versuche mal, ich sage mal ein Beispiel. Wir haben jetzt ja im März, seit ungefähr 4 Wochen schon, sehr früh in diesem Jahr, sind die Schnepfen aus ihren Winterquartieren zurück. Ich versuche jeden Abend mit meinem Hund, sitze ich draußen im Bruch und beobachte die Schnepfen, ohne Flinte. Früher habe ich ja noch gewildert, aber das lasse ich lieber jetzt, das ist mir zu gefährlich. Ich sitze und beobachte sie und freue mich, wenn ich ein oder zwei, manchmal auch drei sehe. Und es ist für mich immer, jeder Abend ist für mich ein Geschenk, für meinen Hund auch. Und wenn mich dann Freunde anrufen in der Zeit, wo warst du denn, heißt es. Ich sage, ja, ich war draußen auf Schnepfen. Wieso Schnepfen? Die darf man doch gar nicht mehr schießen. Das ist doch eine schlimme Antwort. Wenn man nicht schießen darf, geht man nicht raus. Das ist das, und ich weiß noch, als, wann war das, in den 90er Jahren, als die Schnepfenfrühjahrsjagd verboten wurde. Es ging ein Aufschrei durch die Jägerschaft. Das hat man uns genommen, das ist Tradition, das ist uraltes Brauchtum und so weiter. Prozesse wurden geführt und. Ja, 3 Wochen später vorbei. Keinen kümmert es mehr. Und mit den Weitschussgeschichten fällt mir auch noch eine Geschichte ein. Ich bürsche mit meinem Hund an so einer kleinen Feldholzinsel rum und sehe dann auf, ich weiß nicht, 300, 350 Meter, ein kleines Rudel Dammwild mit so einem abnormen Hirschchen. Und ich sofort mit meinem Hund zurück, einen riesen Umweg gelaufen von einem bestimmten Kilometer. Völlig außer Puste kam ich dann von der anderen Seite, wo der Wind gut war. Und kroch dann auf allen Vieren durch so einen Acker und habe dann diesen Hirsch auf, ich sag mal, 80 Meter oder sowas geschossen. Und das hatte ich den Freunden meines Sohnes, mein Sohn ist Forstmann und auch passionierter Jäger, in so einer kleinen Runde beim Bier erzählt, ein paar Wochen später. Und ich dachte, Mensch, diese jungen Spunte, die werden jetzt sagen, der alte Sack, der kriecht da noch durch, das finde ich toll. Nein, mitnichten. Einer stand auf und sagte, so blöd möchte ich auch mal sein wie du, mir die Klamotten einzusauen und da durch den Acker zu kriechen. Ich hätte da auf 300 Meter hingerotzt mit meiner Knarre. Der Abend war für mich gelaufen. Das hat mich so nachdenklich, ja, und auch, ich will auch sagen, auch traurig gemacht.
Ja, also das ist natürlich eine nicht so schöne Aussage, die da getroffen wurde. Aber es war ja nun auch nur einer aus der Gruppe, ne? Ich meine, die anderen aus der Gruppe, die hätten es ja vielleicht auch so gemacht. Haben Sie denn auch positive Erlebnisse mit Jägern, wo Sie sagen, da sind Sie irgendwie halt positiv überrascht worden?
Ja, auch ganz, also da kann ich, also es ist ja nicht so, dass ich nur mit Spitzbuben oder mit mir unsympathischen Leuten zusammen wäre, hätte ich gar nicht ausgehalten, dann hätte ich sowas überhaupt nicht mehr gemacht. Nein, ich habe rührende, nicht rührend, es klingt jetzt schon negativ, ich habe ganz passionierte, vorsichtige Freunde oder Freunde gewonnen durch die Yacht und auch meine Gäste ist ja bei weitem nicht alles. Also der überwiegende Teil ist natürlich schon wie ich. Auch wenn sie, ich darf ja auch keine zu hohen Anforderungen stellen, so wie ich groß geworden bin, gibt es ja heute nicht mehr. Das ist ja, diese Zeiten sind vorbei. Aber ich sehe eben doch, wenn bei der Ankunft, sagen wir mal in Harare oder auch im Yukon, ist egal wo, dann wird immer groß, wird Weitgerechtigkeit erwähnt und man würde immer nur weitgerechter Jäger sein und es trieft alles vor Weitgerechtigkeit. Ja, und wenn man dann nach einer Woche noch nichts geschossen hat, dann lässt das eben doch nach, nicht? Dann heißt es eben doch, also Herr von Hanig, meinen Sie nicht, dass man den auch hier aus dem Auto schießen kann? Ja, was soll ich denn machen? Wenn es erlaubt ist, lasse ich das natürlich auch ohne weiteres zu, gar keine Frage. Der Mann soll ja glücklich sein damit, mit seiner Trophäe oder mit seinem Stück Wild. Nicht ich. Ich werde ja nur bezahlt. Also ich habe, nein, ich habe schon sehr, sehr vorsichtige, gute Leute. Ich habe auch, na gut, wenn man es so lange macht, seit 30, 40 Jahren, hat man natürlich von allem etwas. Ich habe schlechte Schützen, ich habe Superschützen, ich habe Leute, die sind faul, die pennen nur und ich habe Leute, die sind so aktiv, dass man es gar nicht aushalten kann. Ich habe Alkoholiker, die eigentlich, manchmal hat man das Gefühl, die nur wegen des Alkohols darunter fahren, weil sie jedes Stück Wild und wenn es ein halbes Kaninchen ist, bis morgens früh tot trinken müssen mit einem dreifachen Horridor. Aber also da kann man schon einige Bücher drüber schreiben.
Apropos Bücher, Sie haben ja über 70 Bücher schon geschrieben in Ihrem Leben. Was wird denn dieses Jahr, gibt es da noch eine Neuerscheinung, die jetzt dieses Jahr kommt? Also letztes Jahr gab es ja zwei Neuerscheinungen, ne? Haben Sie für dieses Jahr auch was geplant?
Ja, ich habe es, aber ich habe noch keinen Vertrag, deswegen wäre es doof, wenn ich jetzt darüber rede. Es ist ja doch schwieriger geworden. Schauen Sie, als ich anfing mit meinen Büchern, die ersten beiden Bücher sind noch im Paray Verlag erschienen, wo ich ja damals Lektor war. Ich war ja Nachfolger von dem legendären Lette Vorbeck, Gerd von Lette Vorbeck im Paray Verlag. Und dann, als ich dann mich selbstständig machte, nachdem ich bei Paray wegging, musste ich mir Verlage suchen. Das war am Anfang schwierig, weil da hat man irgendwann doch einen gewissen Namen, dann war es einfacher. Aber es war immer noch so, dass die Verlage sich noch aussuchen konnten und das Manuskript kritisch prüften. Und wenn sie einen guten Lektor hatten, der ihnen wohlgesonnen war, dann wurde aus diesem Manuskript auch ein Buch. Jetzt ist es schon sehr, sehr schwierig, denn ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber sehr viele pensionierte Förster, ich habe nichts gegen Förster, mein Vater war Forstmann, also mein Sohn ist Forstmann, das sage ich nur so als Beispiel, bitte nicht abwertend. Wenn er pensioniert ist, dann hat er Zeit, endlich Zeit und kann ein Buch schreiben. Und nun hat jeder schon mal seinen ersten Bock geschossen. Und dann wird dieses Manuskript natürlich auch, fängt an mit seinem ersten Bock und hört dann auch mit dem Pensionshirsch, den es heute übrigens nicht mehr gibt. Und die Verlage werden zugeschüttet mit Manuskripten. Deswegen ist es jetzt sehr schwer, noch irgendetwas an den Mann zu bringen.
Sie haben ja so wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Gibt es denn ein Lieblingsbuch von sich selber, das Sie haben?
Meine ersten beiden sind, das erste heißt Mit Buchenblatt und Büchse und das zweite heißt Auf Fremden und Vertrauten wechseln. Das sind meine Lieblingsbücher. Das eine hat noch die zweite Auflage erlebt, also lange, lange vergriffen. Und seitdem sammelt sich natürlich auch wahnsinnig viel. Schauen Sie, wenn ich 4, 5 Yachtreisen mache im Jahr oder gemacht habe im Jahr und ansonsten hier in Lüneburg, wo ich lebe, ich meine, wenn ich dann das große Glück habe, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich, wenn ich will, jeden Tag rausgehen kann, auf Yacht gehen kann. Und ich schreibe meine Bücher, meine Notizen mache ich ja auf dem Hochsitz oder sitze meistens lieber mit meinem Hund auf der Erde und mache sie dort. Und ich schlafe, die Hälfte des Jahres schlafe ich immer noch draußen im Wald. Wissen Sie, das ist für mich einmal eine unheimliche Lebensqualität. Und das ist die Lebensqualität für mich, wenn Sie mit Ihrem Hund auf dem Waldboden sitzen und dann wird es langsam dunkel. Die letzten Vögel, die Tagvögel hören auf. Dann kommen die Geräusche der Nacht und man legt sich dann natürlich ohne Wolldecke und ohne Schlafsack und so, ohne Zelt. Zelt ist was Furchtbares. Da wird man ja aus der Natur ausgeschlossen. Man legt sich auf den Waldboden und hat diesen würzigen Geruch. Und man hat den Hund neben sich. Man sieht dann seinen Kopf gegen den Himmel. Und dann sieht man durch die Zweige durch vielleicht noch den Himmel oder Stern oder Mond oder Sonnenuntergang oder Aufgang. Und dieser Geruch des Waldbodens und die Ruhe. Und dann weiß man ja auch, welcher Vogel als erster aufhört zu singen und welcher als letzter aufhört zu singen. Und am Morgen weiß man auch genau, welcher als erster beginnt. Und wenn es denn ganz hell ist, wer dann noch als Langschläfer sich meldet. Das sind Empfindungen, die man gar nicht beschreiben kann. Das ist für mich das allerhöchste Lebensqualität. Und dann kann man natürlich auch sehr viel schreiben, nicht, wenn man so etwas erlebt.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr inspirierenden Umfeld, in dem Sie sich dann da bewegen. Und es ist so ein schönes Bild gewesen, finde ich. Und damit würde ich Sie jetzt eigentlich auch ganz gerne entlassen. Jetzt sind wir, glaube ich, alle ganz friedlich und ruhen in uns und freuen uns auf den nächsten Ansitz oder die nächste Möglichkeit, dass wir rausgehen können, um zu jagen oder einfach nur um zu schauen, so wie Sie das auch machen. Vielen Dank, Herr von Harling, dass Sie sich heute ein bisschen Zeit genommen haben für uns.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.